Ja, jetzt begrüße ich Sie. Ich habe vorige Woche vor allem über jene etwas tiefere Bedeutung von Gesamtkunstwerk gesprochen, die darin liegt, dass es das Werk einer Gemeinschaft von Künstlern ist. Ein Werk, in dem sich das Lebendige des Volkes insgesamt zum Ausdruck bringt. In dieser Perspektive meint Wagner, dass letztlich, sagt er ja ausdrücklich, der Künstler der Zukunft das Volk ist. Und die beiden Begriffe, mit denen er diese Einheit der Künstlergenossenschaft mit dem Volk vor allem denkt, sind Handlung und Teilnahme, gehören natürlich zusammen. Da habe ich auch einen kleinen Unterschied in der Akzentsetzung gegenüber Nietzsche erwähnt. In der Geburt der Tragödie ist eben das Teilnehmen nicht nur ein Verstehen und Gefangensein von der sich abwickelnden Handlung verstanden, sondern noch stärker, auch bei Wagner ist es schon so, aber bei Nietzsche noch viel stärker, als ein Mithandeln eigentlich mit seiner besonderen Betonung des Chors, der die Zuschauer in die Tragödie integriert. Das dionysische Element. Während bei Wagner doch, zumindest an der Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, die Bedeutung der Handlung als Plot sehr stark ist. Also das ist auch dieser Punkt, mit dem, wo ich gesagt habe, was ist denn so eine schon mal abgestorbene, verblühte und dann wieder erblühende Handlung eigentlich? Eine Sage typischerweise für ihn. Ich habe dann noch, und die Sage kann man ja durch ihr Plot beschreiben. Also man kann sagen, man kann die Tristan-Geschichte, die kann man in so und so vielen Filmen und Gedichten und weiß ich wo wiedererkennen. In einer Geschichte von Thomas Mann, aber gut, dort wird es leicht, weil da steht es im Titel. Ich habe dann noch Stellen vorgelesen und kommentiert, die ein bisschen mehr Licht auf Wagners Verständnis von Volk werfen. Und da erinnere ich an die zentrale Bedeutung der Begriffe Not, Notwendigkeit und Bedürfnis und an seine exklusive Auffassung von Volk, also dass er mit dem Volk so etwas denkt wie eine innere Ausschließung. Also dass Ausschließung eigentlich hier etwas ist, was im Inneren ansetzt. Noch eine Bemerkung jetzt zu der Verschiedenheit der Perspektiven auf das Gesamtkunstwerk, wo ich eben einerseits zuerst in den vorhergegangenen Stunden so von dieser Konvergenz der Künste gesprochen habe und jetzt dann das Schwergewicht auf die Verankerung in der Gemeinschaft und im Volk gesetzt habe. Das sind Akzentsetzungen, die sich von Autor zu Autor ein bisschen unterscheiden und natürlich auch bei einem und demselben Autor als verschiedene vorkommen. Aber es ist eben nicht so, dass das nur sozusagen ein und dieselbe Sache ist. Natürlich ist es ein und dieselbe Sache, das Gesamtkunstwerk. Und man könnte sagen, auf diese ein und dieselbe Sache gibt es jetzt sozusagen verschiedene Perspektiven. Das eine eben Konvergenz der Künste einfach. Lassen wir nur jemand, wir haben es schon. Ah, das wäre doch eine tolle Idee, wenn wir noch einer Musik dazu schreiben lassen. Ne? Und das andere eben diese Verankerung in der Gemeinschaft, sondern das Wesentliche ist schon, dass die nicht nur zwei verschiedene Perspektiven auf dasselbe sind, sondern dass die auch miteinander in einer systematischen und quasi organischen Verbindung stehen. Die Fokussierung auf eine Imaginationsleistung einerseits, auf die gemeinschaftliche kreative Leistung andererseits. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der sozusagen erfasst werden kann über diesen vertrauten Begriff der kollektiven Imagination. Die Vorstellung des Kollektivs, aus dem heraus das Werk entsteht, also die Vorstellung vom Kollektiv, ist natürlich ihrerseits auch etwas Imaginäres, das genau dadurch seine kultur- und gesellschaftsbildende Bedeutung haben kann, weil es sich als ein Imaginäres auch an einem konkreten sinnlichen Phänomen kristallisiert. Also es ist nicht nur so, dass das Werk vom Kollektiv imaginiert wird, sondern das Kollektiv ist als reale Gemeinschaft auch notwendigerweise etwas Imaginiertes. Ein gesellschaftliches Kollektiv ist immer etwas in einer wesentlichen Weise Imaginiertes. Und diese Imagination von Gemeinschaft, ohne die es Gemeinschaft eigentlich überhaupt nicht gibt, braucht aber, um real wirksam zu sein, um wirklich zu binden, immer auch das Werk, das gemeinsame Werk, einen Außenhalt. Das ist etwas, wo man sich leicht irren kann, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch aus einer sehr allgemeinen sozialphilosophischen Perspektive. Die Gemeinschaft der Menschen ist immer irgendwas Imaginäres, etwas, woran die Menschen glauben müssen, damit sie existiert. Und insofern ist sie was Imaginäres. Aber sie würde nicht die reale Bedeutung haben oder bekommen, die sie hat, wenn sie sich nicht als Imaginäres auch real irgendwo manifestieren könnte. Und das, wo sie sich manifestiert, real, das ist zum Beispiel, oder das wird von Wagner so gedacht, ein Werk. Ein gemeinsames Werk, etwas, was man sehen, miterleben, sinnlich wahrnehmen kann. Das ist der springende Punkt. Dass man das sinnlich wahrnehmen kann, heißt nicht, dass es deswegen weniger imaginär ist, sondern worum es geht, ist eben die Bindung so eines kollektiven Imaginären an einen konkret erfahrbaren Außenhalt. Aber es hört deswegen nicht auf. Also die Gesellschaft verschwindet sozusagen als etwas Übergreifendes nicht in dem Werk, indem sie sich als eine Gemeinschaft erfassen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Außenhalt. Also im vorigen Semester habe ich ein kleines bisschen in den Sachen, wo ich da über Herder und so gesprochen habe, über Arnold Gehlen geredet. Außenhalt, das ist so ein von Arnold Gehlen verwendetes Wort. Und in diesem Sinn wären zum Beispiel die steinzeitlichen Höhlenmalereien, so wie Gehlen sie interpretiert hat, ein Gesamtkunstwerk. Und zwar nicht nur wegen der Einheit von Tanz, Gesang und Malerei, die da dahinter steht, sondern deswegen ein Gesamtkunstwerk, weil die Identität der Gruppe sich darin konstituiert, also überhaupt erst bildet und zugleich auch abbildet. Es hat keinen Sinn zu sagen, es muss die Gruppe als Gruppe zuerst geben und dann kann sie ein Bild von sich entwerfen. Das stimmt nicht. Das ist der Kern der Theorie von Gehlen, und das ist auch das Richtige an dieser Theorie, ohne das wäre sie völlig wertlos, dass das in einem geschehen muss, das Bilden der Gruppe als Gruppe und das sich abbilden. Ohne sich abzubilden, kann sich die Gruppe nicht konstituieren. In dem Maß aber, wo in der Geschichte eine Gesellschaft ein eigenes Subsystem Kunst ausbildet, zum Beispiel ein eigenes gesellschaftliches Subsystem, das Kunst ist, also ein Prozess, den für die Neuzeit vor allem zwei Autoren sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll analysiert haben, etwas früher schon Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann aus einer völlig anderen Perspektive. In dem Maß, wo sich so ein Subsystem ausbildet in einer Gesellschaft, ist es dann nicht mehr selbstverständlicherweise ein Gesamtkunstwerk. Und das ist ein Prozess, der zurzeit Wagner natürlich schon gelaufen ist und wo das Gesamtkunstwerk sozusagen wiedererfunden oder wiedergefunden werden soll. Und dann, wenn sich so ein Subsystem gebildet hat, dann ist es auch kein Gesamtkunstwerk, wenn es ein Werk ist, das alle überhaupt aufzählbaren Künste oder Kunstrichtungen in sich integriert, weil es eben nicht in derselben unmittelbaren Weise eine Integration in der Gesellschaft findet, sondern nur über einen über verschiedene Sprünge, über die Interaktion zwischen verschiedenen Subsystemen hinweg. Also wenn Sie einen Text lesen wollen, der ein bisschen außerhalb von diesen konservativen Linien liegt wie Arnold Gehlen, dann ist das eben, dann empfiehlt sich da, also bei uns ist das eigentlich viel zu wenig rezipiert worden, L'Institution imaginaire de la Société von Cornelis Castoriadis, das ist so ein französischer Autor, der ein bisschen in einer marxistischen Tradition auch steht. Da wollte ich ein bisschen was vorlesen oder kurz paraphrasieren. Die moderne Sicht auf die Institutionen, die ihre Bedeutung auf das Funktionelle reduziert, die ist nur teilweise richtig oder gerechtfertigt, sagt er. Hauptsächlich, eigentlich ist sie vor allem eine Projektion. Sie projiziert auf die Gesamtheit der Geschichte eine Sicht der Institutionen, die eigentlich sich aus der Erfahrung der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen speist oder erklärt. In der ganzen Geschichte die Institutionen so sehen, wie man sie sehen will. Die alten, die früheren, die älteren Theorien über den Ursprung der Institutionen, die darin einen göttlichen Ursprung gesehen haben, sind in einer gewissen Weise richtiger, trotz ihrer Einhüllung in mythologische Zusammenhänge oder Netze. In der antiken Tragödie zum Beispiel meint er, da wird ein Ursprung der Institutionen vorausgesetzt oder ins Auge gefasst, der jenseits der gesetzgebenden Macht der Menschen liegt. Er sagt nicht, dass er jenseits sozusagen der Aktivität oder der Tätigkeiten der Menschen liegt, aber jenseits ihrer gesetzgebenden Macht. Das ist übrigens so ein bisschen Reflexe, davon gibt es bei Rousseau natürlich auch noch. Und dann sagt er, letztlich haben les institutions und trouvé leur source dans l'imaginaire social, in einem sozialen Imaginären, in einer gemeinsamen Einbildung, auf die sich eine Gesellschaft, wenn man jetzt dieses komische Wort verwendet, mir fällt es in der Geschwindigkeit kein besseres ein, auf die sich eine Gesellschaft einschwört, auf die sie setzt, auf die man vertraut. Eine Institution ist ja wesentlich eine Sache, auf die man vertraut, jenseits sozusagen der Instabilität, der immerwährenden Instabilität individueller sozialer Bindungen. Vertraut man auf eine Institution, wie zum Beispiel eben das Recht oder so. Das Recht hätte keinen Sinn, es hätte keinen Sinn, vom Recht zu sprechen, wenn man von ihm nicht als von einer solchen Institution spricht. Aber wo ist das Recht, ne, eigentlich? Wie Rousseau richtig erklärt, ist schon der Ursprung des Rechts nur eine Einbildung. Die Einbildung, dass man etwas Bestimmtes nicht darf, aus irgendeinem Grund, der aber überhaupt nicht aus der Hand liegt, was man könnte, über den Zaun wegreißen, den der andere aufgebaut hat. Also das wäre sozusagen so ein bisschen eine Perspektive, die nicht die von Gehlen ist, aber ihnen zeigt, an was man da ungefähr zu denken hat. Zu diesem Zusammenhang von Not, Bedürfnis und Volk könnte man natürlich überhaupt eine ganze Menge sehr interessante Sachen sagen. Und ich habe letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass das Syndrom in einer erstaunlichen Konstanz und Vollständigkeit auch bei Heidegger noch vorliegt. Insbesondere die Auffassung der Not als Kriterium für die Echtheit eines Bedürfnisses. Nicht? Not als Kriterium der Authentizität. Das ist eine Sache, das ist ein Gesichtspunkt, den Heidegger sich schon sehr, sehr früh zu eigen gemacht hat und auch nie aufgegeben hat, aber im Laufe seines Lebens immer wieder mit neuen Inhalten aufgeladen hat. Also er ist in einer gewissen Weise immer dabei geblieben und es gibt auch sowas wie einen inhaltlich konstanten Kern in der Sache, aber um diesen Kern herum hat er immer wieder verschiedene Inhalte in diese Auffassung einbezogen. Also natürlich, das Begehren vom Mangel her gedacht. Aber da gibt es natürlich auch ganz andere Theorien. Die Not ist eine Verschärfung dessen, was man mit Mangel normalerweise meint. Aber der Gegensatz, es hat einen gemeinsamen Gegensatz, und das wäre eine positive Auffassung des Begehrens. Für Heidegger ist letztlich die Not, da gibt es Stellen, wo er das eigentlich ganz deutlich sagt, im Grund ist die Not die Gewähr für Offenheit gegenüber dem Sein. Das hat natürlich auch einen Zusammenhang mit dieser Mängelwesen-Theorie von Herder, aber es ist eine ganz andere Theorie. Was Heidegger unter Not versteht, ist nicht, was Herder unter Mangel versteht. Also, ein Zeugnis wäre ein Brief aus dem Jahr 1934 an Elisabeth Blochmann. Das ist ein Brief, der wird in dem Band Reden und Zeugnisse in der Gesamtausgabe auch schon unter dem sehr, sehr sprechenden Titel geführt. Der Brief hat dort einen Titel. Das ist eine Phrase, die Heidegger tatsächlich verwendet hat. Unsere Not ist die Not der Notlosigkeit. Woran wir leiden, woran wir Not haben, ist, dass wir keine Not haben. Und das ist genau der Punkt, den Wagner gemacht hat. Das sehen Sie ja, das habe ich Ihnen letztes Mal ja interpretiert an der Wagner-Stelle. Wo Wagner sagt, nur diejenigen, die die Not nicht empfinden und also auch nicht als gemeinsames Schicksal erfahren können, die gehören dem Volk nicht an. Und wenn die Oberhand bekommen, dann leiden wir alle als Volk unter einer Not, nämlich unter der Not der Notlosigkeit. Später, vor allem in Texten, die Heidegger nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, sind es dann die Technik, der Liberalismus, der Luxus, die Amerikaner. Das sind die schrecklichen, abgründigen Erscheinungsweisen der Notlosigkeit, von der wir erlöst werden wollen. Also nicht von der Not wollen oder sollen wir erlöst werden, sondern von der Notlosigkeit. Und was wir uns wünschen, ist wieder eine Not, um sozusagen das zu bekommen, was er unter Authentizität versteht. Und tatsächlich ist es so, dass er schon im Jahre 1934 in diesem Brief an Elisabeth Blochmann in einer sehr, sehr eigenartigen Weise träumt von einer Wiederkunft der Not. Also dort, wo er schon sehr früh von der Not, der Notlosigkeit spricht, dort träumt er auch schon von einer Erlösung, nämlich von einem Wiederkehren der Not. Aber auf eine sehr eigentümliche Weise, typisch Heidegger eigentlich, nämlich so, dass er nicht selber träumt, sondern dass einen anderen das träumen lässt. Das ist ja überhaupt sein Hauptschmäh eigentlich. Aber Hölderlin lässt er das träumen. Da schreibt er in diesem Brief, Hölderlin hat die neu anfangende Not unseres, jetzt wird es anfangen, ne? Die neu anfangende Not, und hat er nicht ganz unrecht, ne? Im Jahr 1934, die neu anfangende Not unseres geschichtlichen Daseins vorausgestiftet, damit sie uns erwarte. Also der Hölderlin, der schon lange tot ist, der hat eine Imagination gehabt, mit der hat er die Not, auf die wir jetzt da warten, vorausgestiftet, und zwar vor uns noch, damit sie schon auf uns wartet. Und wir müssen jetzt schauen, dass man schnell und natürlich im Marschtritt dorthin kommen, wo uns diese Not erwartet, die Hölderlin vorausgestiftet hat. Also zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, das war der Herbst 34, im Wintersemester 34-35 hat Heidegger eine Vorlesung gehalten über die Hymne Germanien von Hölderlin. Und da lese ich Ihnen jetzt zwei Stellen vor, an denen man ein bisschen genauer sehen kann, die nicht also auf diesen Punkt bezogen haben, aber wo man genauer sehen kann, wie er sich den Zusammenhang von Dicht, wie er sich ein bisschen im Unterschied zu Wagner, sich den Zusammenhang von Dichtung und Volk vorstellt. Und dass er da, wie ich das letztes Mal angekündigt habe, den Akzent mehr als Wagner darauf legt, dass vor allem das Volk ohne den Dichter problematisch wird. Also dass es auch ohne die Dichtung das Volk nicht zu seiner Einheit finden kann. Dass es vor allem die Dichter sind, die etwas, zum Beispiel die Not, für das Volk stiften. Die Dichter stabilisieren, könnte man sagen, diese kollektive Imagination des Volkes, ohne die das Volk auch als reale Gemeinschaft gar nicht wirklich auf Dauer existieren könnte. Also ich lese Ihnen da kursiv schnell zwei Stellen vor aus dieser Vorlesung. Die erste ist von ziemlich Ende, also das wird wahrscheinlich schon nach Weihnachten gewesen sein. Die Grundstimmung, sagt er, und das heißt, die Wahrheit des Daseins eines Volkes wird ursprünglich gestiftet durch den Dichter. Das so enthüllte Sein des Seienden aber wird als Sein, immer mit Y geschrieben natürlich, begriffen und gefügt und damit erst eröffnet durch den Denker. Also selber ist man dann immer nur eine kleine Spur besser wie die, über die man redet, ne? Sozusagen der Denker als der Dichter. Und das so begriffene Sein wird in den letzten und ersten Ernst des Seins, das heißt in die bestimmte geschichtliche Wahrheit gestellt dadurch, dass das Volk zu sich selbst als Volk gebracht wird. Also was er da sagt, ist in seiner eigentümlichen Ausdrucksweise nicht sehr viel verschieden von dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Dass sozusagen das Werk und hier insbesondere das tradierbare Werk der Dichtung dasjenige ist, in dem sich das Volk als diese Einheit auch wirklich real abbilden kann, damit es das, was es ja eigentlich als Imaginäres ist, als ein kollektives Imaginäres auch stabilisieren kann. Die zweite Stelle, die ist ein bisschen in einer früheren Vorlesung. Was sagt er da? Ah ja, da kommt auf eine für diese Zeit und für diese Phase seines Denkens sehr charakteristische Konkretisierung dessen, was das Volk ist, nämlich zum Vaterland. Das Verborgenste für das alltägliche Betreiben des Seienden und das Verbotenste für die immer zufällige und schweifende Neugier ist das Vaterland. Dies ist freilich nichts Abseitiges, irgendwo hinter den Dingen Liegendes oder darüber Schwebendes. Das Vaterland ist das Sein selbst. Wäre weder Aristoteles noch Spinoza zu der Frage eingefallen, was das Sein selbst ist. Spinoza schon überhaupt nicht. Das Sein selbst, das von Grund aus die Geschichte eines Volkes als eines Daseins trägt und fügt die Geschichtlichkeit seiner Geschichte. Das Vaterland ist keine abstrakte, überzeitliche Idee an sich, sondern das Vaterland sieht der Dichter in seinem ursprünglichen Sinne geschichtlich. Und so weiter und so weiter. Und da kommt er noch einmal drauf zu sprechen, dass es die Dichter sind, die das Vaterländische stiften. Also kleine Fußnote übrigens, das Wort Vaterländisch, das eben eine große Bedeutung hat im Zusammenhang mit der Hölderlin-Interpretation, das ist nicht von Hölderlin selbst, aber das ist doch ein relativ neues Wort im 18. Jahrhundert gewesen, Vaterländisch. Der Begriff Not und die Vorstellung der Antizipation geschichtlicher Ereignisse, also der Prophetie, durch die Dichter, das hat aber auch tatsächlich einen Anhalt bei Hölderlin selbst. Ich lese Ihnen da, weil das ja auch, sagen wir, von der Periode, die wir behandeln, gehört da ja rein, lese Ihnen da eine der berühmtesten Strophen überhaupt vor aus dem Werk von Hölderlin. Kennen Sie alle, das ist die 7. Strophe aus der Elegie Brot und Wein. Da hat das einen gewissen Anhalt. Aber Freund, wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt. Endlos wirken sie da und scheinen uns wenig zu achten, ob wir leben. So sehr schonen die Himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen und nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal hilft wie Schlummer und stark machet die Not und die Nacht, bis das Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft wie sonst ähnlich den himmlischen sind. Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünkt mir öfters besser zu schlafen, wieso ohne Genossen zu sein, ohne diese Einheit, ohne Genossen zu sein, so zu harren. Und was zu tun indes und zu sagen, weiß ich nicht. Und wozu Dichter in dürftiger Zeit. Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, welche von Land zu Land zogen in heiliger Nacht. Dass du, das ist der Widmungsträger, sein Freund und Inspirator Wilhelm Heinse, eigentlich in der Literaturgeschichte eine Größe, wem ist der Name vertraut? Vor allem der eine Roman, der immer wieder aufgelegt wird, Ardinghello. Er hat dem Heinse mehrere Gedichte gewidmet, also der ist dieses Du. Aber sie sind die Dichter, ne? Das ist fraglich. Er ist selbst so einer. Und das Gedicht oder die Strophe sagt viel von Resignation. Wozu eigentlich? Ne? Soll ich dann noch was? Vielleicht sollte ich einfach schlafen. Durchschlafen, diese Zeit. Das ist ein wichtiges Motiv bei ihm. Ein Rousseau-Motiv ist das. Bei Rousseau spielt das eine große Rolle, dass man sozusagen die schwere Zeit einfach am besten durchschlauft. Ne? So lang, bis Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen sind. Ne? Aber, das sagt er vorher, und dann sagt er, indessen dünkt mir öfters besser zu schlafen, als so in diesem Zustand ohne Genossen zu sein, ohne Helden und ohne andere und so. Und da ist er schon resigniert. Wozu eigentlich Dichter sein in dürftiger Zeit? Ne? Und dann in den letzten beiden Versen, aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, also wie die Anhänger des Dionysos, welche von Land zu Land zogen in heiliger Nacht, also in so einer Nacht, in so einer Dunkelheit. Und zwar, was man hier wissen muss, aber was sie sowieso alle wissen, ist diese zwei Mehrfach-Dionysos-Gestalt. Ne? Da gibt es einerseits diesen mit dem Zug, mit denen, die da mit ihm ziehen und sozusagen Wirbel machen, Wein trinken, Orgien feiern, der Weingott. Aber er ist auch der Koloniebildende. Er ist der, der unterwegs ist und sozusagen Kolonien bildet von dem Land aus, das ein Land ist. Und auf den wird gehofft, dass er sozusagen noch Kolonie bildet. Das ist das Vorbild. Ne? Aber sie sind, sagst du, die Dichter, wie Priester dieses Weingotts, der Kolonien bilden kann. Und das ist noch so ein bisschen seine Hoffnung. Also da können Sie schon sehen in dieser Strophe, da hat diese Denkfigur Heideggers durchaus einen Anhalt. Da wird bedauert und betrauert dieses Verlorengegangenensein der Gemeinschaft. Da lege ich mich besser hin und wache nicht mehr auf und so. Aber die Dichter sind es, die noch sozusagen mitziehen mit dem, der in der Zeit, jetzt nicht geografisch, in dem Hin und Her zwischen Asien und Europa, wie das in der Antike war, sondern nicht im Raum, sondern in der Zeit Kolonie bildet. Ne? Das ist so eine Idee. Also das ist eindeutig so eine Stelle, auf die Heidegger sich generell bezieht, wenn er von diesem Vorausstiften redet. Ne? Dass es da dieses Bild schon gibt. Aber hier ist die Not was Bestimmtes. Und wenn es hier um eine Erlösung aus der Not geht, dann geht es um eine Erlösung aus der Not und nicht um eine Erlösung durch die Not, aus der Notlosigkeit. Das ist der große Unterschied. Und es ist sehr bestimmt, was diese Not ist. Diese Not ist eben die Götterferne. Und Erlösung kann erhofft werden von einem von den wenigen ganz paradigmatischen Halbgöttern. Bei Rousseau, letzte Notiz dazu. Bei Rousseau gibt es ja auch diese Zivilisationskritik, die wir dabei Wagner und bei Heidegger gefunden haben, diese Kritik der luxurierenden Bedürfnisse. Aber was es nicht gibt bei Rousseau, das ist dieser Nexus von Bedürfnis und Not, weil bei Rousseau die Natur ja freigebig ist. Damit jetzt Schluss mit einem größeren Komplex, und ich fange mit was Neuem an, was ich ja jetzt schon einige Zeit lang angekündigt habe, nämlich ein bisschen was über diesen Mittelalterbezug zu sagen. Also zuletzt habe ich ja gesagt, bei Wagner ist das Werk, in dem sich die Gemeinschaft realisiert und abbildet, ist das Drama, aber im Großen gesehen ist für die gesamte Periode des 19. Jahrhunderts und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein das paradigmatische Gesamtkunstwerk eigentlich die gotische Kathedrale. Und das hat was zu tun mit dieser Imagination des christlichen Mittelalters in der Romantik. Das Christentum ist immer und unter verschiedenen Aspekten ein ganz entscheidendes Element, wenn in der Romantik auf Gemeinschaft reflektiert wird. Ein solcher Aspekt ist eben gegeben mit der Bedeutung des Christentums als einer Religion der Liebe, mit der fundamentalen Bedeutung der Liebe als grundlegende soziale Beziehung im Christentum. Das habe ich im vorigen Semester ein bisschen ausführlicher behandelt. Und ein anderer, speziellerer Aspekt kommt in den Blick mit dem Zusammenhang von Gesellschaft und Werk. Und da geht es eben vor allem um das Paradigma des Baus der großen Kathedralen. Das hat die Leute fasziniert. Das hat sie im Lauf des 19. Jahrhunderts natürlich deswegen immer mehr fasziniert, je mehr die technische Entwicklung, je mehr sich der Schub der technischen Entwicklung im 19. Jahrhundert selber beschleunigt hat. Also je ungeheurer die technischen Projekte geworden sind, die im 19. Jahrhundert realisiert wurden, umso ungeheuerlicher ist es den Leuten vorgekommen, dass solche Sachen wie der Bau der Kathedrale von Beauvais oder der Kathedrale von Chartres oder von Amiens ohne diese Mittel gelingen konnte. Und da reicht die Zeit allein als Erklärung natürlich nicht aus. Also natürlich, im 19. Jahrhundert hat man Riesenprojekte in 10, 15 Jahren auf die Beine gestellt oder durchgezogen. Und diese Kathedralen, die haben Bauzeiten von 60 bis 150 oder noch mehr oder viel mehr Jahre manchmal gehabt. Aber das ist also wie zum Beispiel beim Kölner Dom oder so, da ist das was anderes. Das sind ja die Gründe, nicht nur technischer Natur, dass das so lange gedauert hat. Aber je mehr es den Leuten gelungen ist, solche Riesenprojekte zu realisieren, umso mehr haben sie sich darüber gewundert, dass die anderen das auch gekonnt haben. Und konnten sich das natürlich nicht erklären. Also außer eben dadurch, dass man eine völlig andere Beteiligung sozusagen der Gemeinschaft, aller Kräfte der Gemeinschaft in diese Projekte in Anschlag gebracht hat. Und das stimmt ja auch. Also das sind wirklich enorme Projekte von ihrem Umfang her, allein von der Größe der Bauwerke. Aber vor allem sind das ungeheuerliche Projekte in dem Sinn, dass in ihrem Verlauf der Prozess des Erbauens von diesen Strukturen, ein Prozess unentwegter Innovation im Prozess gewesen ist. Also immer wieder sozusagen technische Innovationen entwickelt worden sind, die ja gar nicht von Anfang an anvisiert waren, einfach weil immer größere Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Also die as we go along, ne, mussten die, as they went along, mussten die ununterbrochen sozusagen was erfinden. Und vor allem natürlich in der Integration von Baukunst, Geometrie, Schriftauslegung, Plastik, Malerei, Astronomie, eine sehr, sehr wichtige Sache dabei, weil das hat ja alles genau passen müssen in der Ausrichtung. Und in der sozialen Integration, in der Integration verschiedenster Institutionen, wie der Kirche, eines bereits existierenden Bürgertums, des Adels, der Schulen, Integration der Schulen. Es sind ja auch, damit man die Leute hat, die das sowas hinstellen können, muss man ja Bildungsprogramme vor Ort durchziehen können. Fernuniversitäten waren damals noch nicht so verbreitet wie heute. Also man musste lokal Institutionen schaffen. Also vor allem im 13. Jahrhundert. Diese Integrationsleistung, wenn Sie das absolute Gegenteil davon, das absolute Gegenteil von dem, was das ist die Art und Weise, wie heute, genau jetzt, sozusagen die letzte Generation von Skyscrapern in London oder New York entsteht. Nicht? Das sind Dinge, an denen ist überhaupt niemand mehr beteiligt. Das sind riesige, manchmal in der Form den Kathedralen nachempfundene Strukturen und Gebäude, die in einer gewissen Weise von niemandem geplant und gebaut wurden, weil das sind immer dritt- oder viertrangige Architekturbüros mit anonymen Zeichenmaschinen, die das entwerfen. Die Investoren sind nicht die Kirche, sondern sind irgendwelche Investmentfonds. Es wohnt niemand drinnen. Die Dinge werden auch für nichts anderes verwendet als für Wohnen. Sie sind einfach leer. Sie sind nichts anderes als die Platzierung von Investments, von Geld in einer bestimmten Gegend, in der Hoffnung darauf, dass es noch mehr wert wird. Und sonst ist es gar nichts. Es ist völlig abgekoppelt von jeder Art von Gemeinschaft. Also in den meisten dieser Dinger ist einfach niemand drinnen, mit Ach und Krach, gerade ein Portier oder sowas. Die sind genau das Gegenteil von dem, was man da in der Kathedrale hat. Ich möchte beginnen mit Victor Hugo. Notre Dame de Paris ist 1831 erschienen, also das ist so ein Vierteljahrhundert, ein gutes Vierteljahrhundert vor dem Wagner. Das ist ein Buch, das instantan ein enormer Erfolg gewesen ist. Das hat in einem Jahr 8 Auflagen erlebt. Und in diese 8. Auflage, ein Jahr später, hat Victor Hugo auch schon zusätzliche Kapitel aufgenommen, vor allem solche, die noch genauer auf die Geschichte und auf die Architektur der Kathedrale eingehen. Also genau in dem Punkt hat er das Werk noch präzisiert und erweitert, dass er auf die Kathedrale selbst, auf die Baugeschichte, auf die Geschichte ihrer Integration in die mittelalterliche Stadt eingegangen ist. Und man findet bei ihm auch schon genau diese ganzheitliche Betrachtungsweise. Die Art, wie er das schildert, die benutzt immer schon solche Vokabeln, die dieses Gesamtkunstwerkhafte assoziieren lassen. Une vaste symphonie en pierre. Ne? Und man findet interessanterweise auch bei Victor Hugo schon, das ist eine sehr, sehr interessante Stelle, auf die man findet dabei auch schon sozusagen eine kritische Gegenüberstellung, also eine Gegenüberstellung des Mittelalters, das er da verklärt, mit der Renaissance, wo die Renaissance schlecht abschneidet. Also diese les mots de plus en plus grotesques et sottes qui débutent les anarchiques et splendides déviations de la Renaissance sont succédées dans la décadence nécessaire de l'architecture. Also der Niedergang, der mit der Renaissance in der Architektur begonnen hat. Das ist sehr wichtig, 1831, 1832, weil da das Wort Renaissance eigentlich absolut neu ist in den Ideengeschichten und in der Geschichte der Geschichtsschreibung wird als Erfinder des Wortes Renaissance immer Jules Michelet geführt mit seiner Geschichte Frankreichs. Der hat das Wort Renaissance erfunden, sagt man immer. Das ist 20 Jahre später, 1850, erschienen. Aber das kommt da eben auch schon vor. Also nicht der einzige, bei dem es schon vorkommt, das Wort Renaissance. Also ich empfehle wirklich vor allem den Anfang des dritten Buches, in unserem Zusammenhang hier, den Anfang des dritten Buches von Notre-Dame de Paris zu lesen. Dieses dritte Buch trägt den Titel Notre-Dame. Jetzt lese ich Ihnen dann noch eine Stelle vor. Also, wo er eben auf diesen Zusammenhang eingeht, zwischen dem Bauwerk und auf diese Präsenz des Volks im Bauwerk. Also da hat er auch schon, er hat da so eine Sache, die natürlich im Mittelalter schon angelegt ist, also in dem Prozess der Entstehung der Kathedralen eine große Rolle gespielt hat, die Interpretation die multiple Interpretation der Kathedrale, nicht? Das ist so von Anfang an da, im Vorgang selbst. Als Bauwerk, als Buch und als die Stadt Jerusalem. Ne? Aber vor allem, was hier interessant ist, was er hier anspricht, die Kathedrale als Buch. Also die Kathedrale ist eine Realisierung der Heiligen Schrift. Und eine Abbildung, ein Mikrokosmos, eine kondensierte Abbildung der Heiligen Stadt. Und verdankt sich der Imagination des Volkes. Daher nur dadurch zu erklären, sagt er, diese schnellen Transformationen und unzähligen Transformationen, die diese Architektur durchgemacht hat in einer so kurzen Zeit, nicht einmal 3 Jahrhunderte, sagt er, so frappierend diese Dynamik, die Dynamik dieser Entwicklung, also technisch, aber auch ästhetisch natürlich, dieser technisch-ästhetischen Entwicklung in so kurzer Zeit, nach einer so langen Periode, sagt er, der Stagnation, der romanischen Architektur, hat er auch diesen L'Architecture-Roman, ne? Hat er auch diesen Ausdruck in Riesenschritten schreitet da die Kunst voran mit dem Bau der Kathedrale. Le génie et l'originalité populaire font la personne qui faisait les évêques. Also, und so weiter und so weiter. Also das ist ihm auch schon völlig klar, dieser Zusammenhang. Also da ist das Buch wirklich ein ganz entscheidendes Zeugnis für jede Rekonstruktion dessen, was man Gothic Revival im 19. Jahrhundert nennen kann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind dann in Frankreich vor allem die antiklerikalen Tendenzen in der Gesetzgebung schon sehr stark geworden und setzen der Religionsausübung in den Augen vieler zu enge Grenzen. Also zum Beispiel, was ich da vor Jahren mal in einer Vorlesung über Proust auch schon ausführlicher gesagt habe, Marcel Proust ist so einer gewesen, der damit nicht einverstanden war, dem kann man alles andere nachsagen, als dass er irgendwie besonders bigott gewesen wäre. Aber der sagt zum Beispiel auch schon, dass solche Maßnahmen der Einschränkung der Religionsausübung in Wirklichkeit letztlich das Gegenteil von dem bewirken werden, was beabsichtigt ist, nämlich dass sie dazu führen werden, also dass sie die Scheinheiligen unter den Katholiken nicht reduzieren werden, aber den Schaden, die anständigen Gläubigen haben, das sind übrigens Worte, die man sich heute auch ein bisschen hinter die Ohren schreiben kann, wenn man politische und religionspolitische Diskussionen hört. Also er zitiert da auch als Beispiel den Ort, wo sein Vater her ist, dass dort der Pfarrer nicht mehr eingeladen wird, wenn es in der Schule eine Abschlussfeier gibt und sagt, das ist eben schlecht. Ne? Weil dort, da fragmentiert sich eine Gemeinschaft. Ne? Es geht um die Lebendigkeit des Kults. Also er argumentiert immer wieder, dass die religiösen Kunstwerke, die Kathedralen, ihr Leben und damit auch ihre Schönheit verlieren, wenn sie aus dem kultischen Zusammenhang herausgenommen werden. Also da geht es um etwas, was man religiöse Ästhetik nennen könnte. Das sind sehr, sehr 1904 hat einen Artikel mal geschrieben im Figaro, La Mort de Cathédrale. Und da sagt er, da schlägt ein Gedankenexperiment vor, das kommt einem sehr, sehr modern vor. Da sagt er, man soll doch das Gedankenexperiment machen, dass man sich denkt, dass der Katholizismus vor 100 Jahren ausgestorben wäre und dass man natürlich Dann die Schönheit der Kathedralen, die ja hauptsächlich von diesem intrinsischen Symbolismus lebt, auch nicht mehr richtig perzipieren kann. Und dann soll man sich vorstellen, oder er meint, das ist mehr oder weniger unausweichlich, wenn man sich das erste vorgestellt hat, dass man sich dann auch vorstellen wird, dass irgendwelche Leute daherkommen in der Situation, wo das 100 Jahre schon tot ist. Dass dann welche kommen und sagen, ah, man könnte das eigentlich mit wissenschaftlichen Mitteln, mit ein paar ganz großen Forschungs- oder EU-Projekten, könnte man das ja versuchen zu rekonstruieren, wissenschaftlich, was das war, der Katholizismus und so. Und das würde dann mit sehr viel Geld gefördert werden. Und dann würden die Leute auch draufkommen, künstlich die Messfeier nachzustellen. Sozusagen Themenpark Katholizismus. Und dann den Leuten Eintritt zahlen, damit sie bei einer vorgespülten Messfeier dabei sein können. Also hat das sehr genau etwas erfasst, was für uns heute eigentlich schon ziemlich nah an die Realität herangekommen ist. Also wenn man diese Position hat, meint er, dann sind die Gegner eigentlich nicht die Leute, die die Kathedralen abreißen wollen, sondern die, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sind die, die diese moderne Art von Restauration betreiben. Er hat was gegen den Violet Dück gehabt und gegen diese enorm wichtige, für die moderne Architektur wichtige Rezeption des Kathedralbaus in der Technik. Hugo hat auch schon diese Position gehabt. Also der hat auch schon in dem Vorwort zu der 8. Auflage gibt es schon so eine Bemerkung, wo er hofft, also schon in den 30er Jahren, wo er hofft, dass die Aufgabe der Restauration der verfallenden Kathedralen auf eine ernsthafte und verantwortungsvolle Weise wahrgenommen wird und nicht einfach nur unter technischen Gesichtspunkten vor sich geht. Das ist ein sehr interessanter. Also insofern ist das ein unglaublich modernes Buch. Diese Kritik am Rationalismus der Renaissance, die wir da bei Victor Hugo gesehen haben und die wir natürlich auch bei Wagner mithören konnten, das ist vor allem natürlich eine wesentliche Inspiration, auch eine Inspiration in der Namensgebung der englischen Präraphaeliten gewesen. Also das ist so diese Künstlergruppe, die Mitte des Jahrhunderts ist so diese präraphaelitische Bruderschaft gegründet worden, 1848. Also das sind sehr berühmte Leute, am meisten kennt man natürlich den William Morris und Dante Gabriel Rossetti, Burne Jones. Da war also der Kern, der konkrete Kern, in denen ihr Programm war, die Abwehr, das Zurückgehen hinter die Perspektive, ne? Prä-Raphaeliten, hinter Raphael zurück. Dieses Zeichnen nach den Regeln der Perspektive und so, das zerstört die Authentizität sozusagen der Malerei. Ein Rückgang hinter die Renaissance mit ihrer ganzen Kultur als programmatisch-ideologische Angelegenheit. Also der Wille, einen anderen Zusammenhang von Kunst und Gesellschaft wieder aktuell zu machen, wie er eben im Mittelalter bestanden hat. Vor der Arbeitsteilung, vor der Industrialisierung. Also auch hier wieder dieses, alle machen gemeinsam mit an diesem riesigen Projekt. Vor der Arbeitsteilung und natürlich scharf antikapitalistisch. Das ist natürlich eine Fantasie gewesen, diese Vorstellung der mittelalterlichen Welt als einer Welt ohne Arbeitsteilung, aber das ist es, worum es ihnen gegangen ist. Keine Technik tritt zwischen, als abstrakte Institution quasi, tritt zwischen den Menschen und das, was er wahrnimmt, zwischen den Menschen und das, was er als Individuum machen, herstellen kann, was in einer Kooperation von Individuen hergestellt werden kann. Und dafür sind eben ist die Baugeschichte dieser Kathedralen das Paradigma. Die Kräfte und Opfer aller sind verlangt. Alle schleppen Steine, die Reichen geben das Geld her, die Frauen kochen. Eine Gemeinschaftsproduktion. Aber diese Gemeinschaft ist sich eben selbst transparent und es ist nicht etwas dazwischen geschaltet, wie am einen Ende der Skala die moderne Technik oder am anderen Ende der Skala, am theoretischen Ende der Skala, die Perspektive, die ja eine Wissenschaft ist. Also antiklassizistisch ist diese Bewegung, weil das eine Kunst der Regeln ist. Die sind gegen die abstrakten Regeln überhaupt. Das Leben, die Kunst, das Heil, die Offenbarung und die Produktionsweise. Das muss alles eins sein. Ein wichtiger Punkt, ja, dass die das so programmatisch sagen. Das muss alles eines sein. Und jeder, der daran teilhat, kann sich auch dieser Einheit versichern. Im Prozess des Bauens ebenso wie in seinem Resultat. Die Gemeinschaftsleistung ist im Kunstwerk aufgehoben und natürlich ist andererseits das Kunstwerk nichts außerhalb dieser Totalität. Also wenn man einen Typen unter den Leuten, die da interessant sind, genauer studieren möchte und der auch besonders leicht zugänglich ist für sie, also aus den verschiedensten Quellen, das wäre wirklich William Morris. Craftsman, Designer, Writer, Typographer and Socialist. So sagt es die William Morris Society. War er. Und also der eigentliche Begründer der Arts and Crafts Bewegung. Kelmscott Press war dieser Verlag und Druckerwerkstatt. Buchdruck, Innenarchitektur, die Übersetzung mittelalterlicher Schriften und so. Das war das Programm. Ne? Also in einem, der Dichter, der Maler, illustrierte Bücher, ne? Der Dichter, der Maler, der Drucker, der Verleger, der Übersetzer, die sind alle, der Wissenschaftler also sozusagen, die sind alle in einer Kommune, in einer so einer Genossenschaft vereinigt. Also das ist so ein Musterbeispiel für das, was Wagner vorgeschwebt hat, so eine Genossenschaft. Die Handwerkerkommune, Einheit von geistiger und körperlicher Arbeit gegen die Entfremdung, gegen jede Art von Entfremdung, gegen jede Art von industrieller Fertigung, weil die industrielle Fertigung bedeutet die Gleichförmigkeit, entzogen sein dem kreativen Willen sozusagen der Einzelnen. Also das ist ja der eigentliche Ursprung dieser ganzen Kunsthandwerksbewegung, die dann auch eines ihrer bedeutendsten Zentren ja, in Wien gefunden hat, nach England und Schottland. Handwerk gegen Industrie, menschliche Gemeinschaft arbeiten, gegen die Klassentrennung und gegen die kapitalistische Ausbeutung. Das sind natürlich von Anfang an unauflösbare Widersprüche drinnen gesteckt in diesem Programm. Die Möbel, die in diesen Werkstätten hergestellt wurden, sind immer schon viel zu teuer gewesen, als dass jemals ein Arbeiter sie hätte kaufen können. Aber dieses Auseinanderdriften von Anspruch und Realität ist für uns nicht so wichtig, es geht um die Ideologie, die Ansprüche, die da gestellt worden sind. Die Etablierung einer ästhetisch-künstlerischen Sphäre im Funktionellen, ne, das ist das Wichtige. Die Realisierung künstlerischer Ansprüche im handwerklich-funktionellen. Also vor allem natürlich diese Trennung von Kunst und Handwerk muss aufgehoben werden. Die Kunst muss ins Leben. Und das Handwerk ist ein zentraler vermittelnder Bereich in der Integration des Kunstwerks ins Leben. Also da in dieser Idee so einer Genossenschaft wie der Kelmscott Press, da müssen wir sehen, das ist einfach, da wird im Grund dasselbe gedacht von den Ansprüchen her, wie das, was Wagner in Bezug auf das Drama denkt. Nur hat es sozusagen andere Aspekte und greift in andere Zusammenhänge jetzt nochmal ein. Das Leben kann nur unter der Bedingung wieder ein menschliches Leben werden. Wir leben ja in einer Zeit, wo der der Kapitalismus in England wirklich eine sehr wilde Phase gehabt hat. Das Leben kann nur unter der Bedingung wieder menschlich werden, dass Kunst ins Leben kommt. Und diese, eine Sache, die oft nicht wirklich ausreichend bedacht wird, ist, dass diese Parole, die in diesen Zusammenhängen gefasst wird, das Leben wird nur menschlich, wenn Kunst ins Leben kommt und das Handwerk vermittelt das, das ist der ernstzunehmende Ursprung dessen, was man Ästhetizismus nennt. Heute, wenn man von Ästhetizismus redet, dann meint man oft was ganz was Einseitiges und hochgradig Falsches eigentlich. Dann meint man die sich von vornherein einfach nur alles mit irgendwas ausstaffieren. Nicht? Ein Ausstaffieren mit herzigen Sachen oder so. Nicht? Oder, das ist aber nicht, das ist bestenfalls ein hinten nach, ein Nebeneffekt oder so. Das, was den Ästhetizismus als eine ernstzunehmende Bewegung ausmacht, das ist sein Ursprung aus diesem Zusammenhang heraus, aus diesem eigentlich industriekritischen, kapitalismuskritischen Zusammenhang heraus, dieser romantischen Ökonomievorstellungen, dieser romantischen Vorstellungen von der Rückspulung der Ökonomie auf einen mittelalterlichen Zustand. Das Leben wird nur dann ein lebenswerteres Leben werden, wenn Kunst ins Leben kommt. Das bleibt aber natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Besonderheit des englischen Ästhetizismus. Also genau diese Bewegung wird eigentlich sehr schnell in Frankreich rezipiert und wird dort sehr schnell in was anderes umgewandelt. Verliert dort relativ schnell ihre sozial- und wirtschaftskritischen Aspekte. Also im Vergleich, also wenn man vergleicht, was bei William Morris oder in Bezug auf William Morris Ästhetizismus heißen kann, wenn man das vergleicht mit den Ideologien der George-Schule oder mit so einem Autor wie Hugo von Hofmannsthal oder so, das ist ganz was anderes. Ne? Da hat der Ästhetizismus sehr viel verloren von dem, was da gemeint war. Was war da gemeint? Erstens, dass ein Prozess der Professionalisierung eingeleitet wird, ein Prozess, in dem die künstlerische Produktion sozusagen wirklich im Leben Fuß fassen kann. Ich habe mir da zwei Stellen aus der ästhetischen Theorie von Adorno aufgeschrieben, wo das Ganze sozusagen von Anfang an kritisiert, also wo Adorno sagt, da ist von Anfang an auch bei den Engländern schon das angelegt, was am Schluss sozusagen als die lächerliche, dekadente Erscheinungsweise unübersehbar werden wird. Ich lese Ihnen da eine Stelle vor. Der Schönheitsbegriff des L'art pour l'art, aber das ist eigentlich was anderes, das ist nicht L'art pour l'art. Schönheit ohnmächtig zur Bestimmung ihrer selbst, die sie nur in ihrem anderen gewönne, eine Luftwurzel gleichsam wird verstrickt in Schicksal des erfundenen Ornaments. Beschränkt ist diese Idee des Schönen, weil sie in unmittelbare Antithese zu einer hässlich verstoßenen Gesellschaft sich begibt. Da kritisiert er schon diese Spätformen. Ne? Gerade die Autarkie der neuromantischen und symbolistischen Schönheit, ihre Zimperlichkeit jenen gesellschaftlichen Momenten gegenüber, also da hat er schon diese europäischen Varianten im Auge, ihre Zimperlichkeit jenen gesellschaftlichen Momenten gegenüber, an denen allein Form eine Würde, hat sie so rasch konsumfähig gemacht. Sie betrügt dadurch über die Warenwelt, dass sie sie ausspart. Also das ist so tut, als wäre das nicht etwas käufliches. Die andere Stelle ist Ideologie der Heimzitierung von Kunst ins Leben und ebenso mit den Sensationen von Wilde, D'Annunzio und Maeterlinck, Präludien der Kunstindustrie. Also die gegen die Industrie waren, sind in Wirklichkeit nur ein Präludium der Kunstindustrie gewesen. Fortschreitende subjektive Differenzierung, die Steigerung und Ausbreitung des Bereichs ästhetischer Reize machte diese verfügbar. Sie konnten für den Kulturmarkt produziert werden. Die Einstimmung der Kunst auf flüchtigste individuelle Reaktionen verbündete sich mit ihrer Verdinglichung, das ist die typische Adorno-Kritik, verbündete sich mit ihrer Verdinglichung, ihre zunehmende Ähnlichkeit mit subjektiv-physischem entfernte sie in der Breite der Produktion von ihrer Objektivität und empfahl sich dem Publikum. Insofern war die Parole L'art pour l'art das Deckbild ihres Gegenteils. Also das ist halt eine Kritik, die schon die weitere Entwicklung vorausnimmt. Einer der scharfsichtigsten Kritiker dieser Arts and Crafts, des Arts and Crafts Movement, also dieser originalen Bewegung, ist Adolf Loos gewesen, der insbesondere, ich komme dann vielleicht heute nochmal auf ihn ein bisschen mehr, der insbesondere dadurch, seine Position dadurch charakterisiert ist, dass er einerseits sich mit diesen Leuten gegen die Industrialisierung gewendet hat, aber im Gegensatz zu diesen englischen und auch zu den Wiener Kunsthandwerksbewegungen der Auffassung war, dass die Emanzipation der Kunst aus dem Leben etwas ist, was nicht preisgegeben werden darf. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt, nicht? Wo er sozusagen genau das Gegenteil hat. Der große Fortschritt, wenn es überhaupt einen Fortschritt gibt in der Geschichte der Kunst oder der Kulturen, dann ist das die Emanzipation der Kunst aus dem Leben. Der Prozess, in dem die Kunst eine Freiheit gefunden hat, in dem sie sich nicht um vorgegebene Zwecke, wie zum Beispiel Heldenverehrung oder Totenehrung und solche kultischen, im Kult definierte Aufgaben kümmern muss, sondern wo die Kunst frei wird. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist eine sehr differenzierte und subtile Sache, die Stellung von Loos gegenüber der Wiener Werkstätte und den damit verbundenen Ideologien genau zu erfassen. Und da geht es wirklich um sehr interessante theoretische Fragen. Aber zuvor noch, der große Ideologe der englischen ästhetisierenden Bewegung, also dieses, für diese ganzen Präraffaeliten und Kunsthandwerker, der große Ideologe für diese Bewegung ist eben John Ruskin gewesen. Der stellt wirklich die Vermittlung exakt her zwischen der historischen Imagination und einer allgemeinen Ästhetik. Ich lese Ihnen da eine Stelle vor, die nicht zum ersten Mal überhaupt vorlese bei so einer Gelegenheit, aber die wirklich ganz, ganz einfach wunderbar zum Ausdruck bringt, was er meint aus den Stones of Venice, dem Kapitel über die Gotik. Also da ist schon, also vor der Stelle, die ich Ihnen da sehe ich jetzt was. My principle, sagt er, may be stated more broadly still. I've confined the illustration of it to architecture, but I must not leave it as if true of architecture alone. Hitherto I've used the words imperfect and perfect merely to distinguish between work grossly unskillful and work executed with average precision and science. And I have been pleading that any degree of unskillfulness should be admitted. Of unskillfulness should be admitted. So only that the laborer's mind had room for expression. But accurately speaking, no good work whatever can be perfect. And the demand for perfection is always a sign of misunderstanding of the ends of art. Also, wer von der Kunst Vollendung oder Perfektion verlangt, liegt immer falsch. Das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt und kriegt eben vor allem Licht, wenn man ihn sieht im Zusammenhang mit seiner Opposition gegen alle industrielle Fertigung, gegen alles Maschinelle, gegen alles regelhaft Vorhersehbare. Also jetzt möchte ich Ihnen diese Stelle noch vorlesen, da wherever the workman is utterly enslaved, also dort, wo der Arbeiter versklavt ist, the parts of the building must of course be absolutely like each other. For the perfection of his execution can only be reached by exercising him in doing one thing and giving him nothing else to do. The degree in which the workman is degraded may be thus known at a glance by observing whether the several parts of the building are similar or not. Also man braucht sie nur so ein Gebäude anschauen. Und man kann an der Struktur des Gebäudes erkennen, ob die, die das hergestellt haben, Sklaven waren. Oder freie arbeitende Workmen. And if, as in Greek work, all the capitals are alike, and all the moldings unvaried, then the degradation is complete. If, as in Egyptian and Ninevite work, so the manner of executing certain figures is always the same, the order of design is perpetually varied, the degradation is less total. If, as in Gothic work, there is perpetual change both in design and execution, the workman must have been altogether set free. The Gothic spirit not only dared but delighted in the infringement of every servile principle and invented a series of forms und hat Formen erfunden, of which the merit was not merely that they were new, but that they were capable of perpetual novelty, Formen, die immer wieder erneuert werden konnten. The pointed arch, das ist sozusagen seine Lieblings, der Spitzbogen, the pointed arch, was not merely a bold variation from the round, but it admitted of millions of variations in itself. Weil der Spitzbogen eben in der Ausfüllung sozusagen eine unendliche Vielfalt von Lösungen zulässt. Ja, also das ist eine, finde ich, das ist wirklich eine ganz tolle Stelle, in der sehr gut herauskommt, wie die verschiedenen Sachen aufeinander da konvergieren. Eine soziale Einstellung, eine ökonomische Einstellung, eine ästhetische Einstellung. Ein Kriterium für die Schönheit der Sache ist, dass sie nicht vollendet ist. Es gibt kein Kunstwerk, das wirklich schön ist, das absolut perfekt ist. Ein Kriterium ist das Nicht-Perfekte. Und das Nicht-Perfekte verdankt, hängt unmittelbar zusammen mit der Situation des Produzenten, des Arbeitenden. Und in solchen großen Projekten, wo so viele Menschen mitarbeiten müssen, wird der Unterschied natürlich riesig groß, wie das organisiert ist. Ob das top-down organisiert ist und jedem gesagt wird, na du tust immer nur das eine Kreisel da machen und der andere, der macht immer das und das. Ne? Statt, dass man in seiner Fantasie ist es eben so, dass man sagt, schau, da ist also ein Spitzbogen, mach was Schönes. Ne? Schau, vielleicht fällt da was Neues ein. Ne? Das ist das sozusagen der Selbstbewusste, der frei. Also wir werden Aspekte von dieser Idee des Zusammenhangs von Freiheit, Ökonomie, Kreativität, und so kann man auch bei Emerson dann ein bisschen besprechen. Implizit hier an dieser Stelle der Bezug auf die industrielle Produktion, die Wiederholbarkeit ist der Tod der Kunst. Ne? Und zugleich die Versklavung des Arbeiters bzw. Künstlers. Also da können Sie direkt, bei dieser Stelle können Sie direkt an die Invektiven von Richard Wagner gegen die Mode denken, unter dem Titel des Gleichförmigen, des Maschinellen und so weiter. Also was ich so toll finde, ist eben wirklich diese Verklammerung, wie das in wenigen Sätzen gelingt, da mit dem Spitzbogen von formal-ästhetischer, technischer, sozialer Perspektive. Ich lese noch was vor aus einem anderen Buch, die Seven Lamps of Architecture. Da kommt dieses moralisch-ökonomische noch sehr gut heraus. But so it is, also das ist schon so eine Stelle, die auf den Art of Laws auch sehr stark vorausweist, was ich da jetzt vorlese. But so it is that while precious materials may, with a certain profusion and negligence, be employed for the magnificence of what is seldom seen. Also, es ist erlaubt, teure Materialien und luxuriöse Sachen zu verwenden in der Architektur, auch an Stellen, wo sie nicht oft gesehen werden, also wo es weit weg ist und wo man extra irgendwo herumkraxeln muss in der Kirche, damit man sich das genau anschauen kann. Das ist irgendwie gerade noch zulässig. That while, aber jetzt der Gegensatz, the work of man cannot be carelessly and idly bestowed without an immediate sense of wrong, as if the strength of the living creature was never intended by its maker to be sacrificed in vain. Aber mit menschlicher Arbeitskraft darf man so nie umgehen. Das ist sozusagen verschwindet. Also das teure, wertvolle Material, das schwer zu beschaffen war, der besondere Stein, der irgendwo ist, wo ihn nur wenige sehen können, das geht gerade noch. Ja, da verschwindet sozusagen aus dem Sichtkreis. Aber dass die menschliche Arbeit oder das Investment, das sozusagen dann unsichtbar wird und verschwindet, das ist eine Sünde. Das schlimmste Übel. Work may be wasted by being too good for its material or too fine to bear exposure. And this, generally a characteristic of late, especially of Renaissance work, is perhaps the worst fault of all. Ja, das ist das größte Übel überhaupt. Die architektonischen Lügen dann noch, das sind ja dann direkt schon Inspirationen für den Los gewesen. The suggestion of a mode of structure or support other than the two one. Also wenn irgendwo was gehalten wird und es wird, es ist unten so ein Mordspodest, auf dem die Sache zu stehen scheint und in Wirklichkeit hängt. Zweitens, the painting of surfaces to represent some other material than that of which they actually consist, as in the marbling of wood. Das ist ein, also die architektonische, das ist ein Punkt, wo der Loos noch eins draufgesetzt hat. Weiß nicht, ob Sie das sich denken, aber das Allergrößte ist, wenn das so angeschmiert wird, dass es so ausschaut, wie es wirklich ausschaut. Ja, also wenn irgendein Metallgländer wenn ein Holzgländer so angemalt wird, Marbling of Wood, dass man glaubt, das ist Marmor, das ist eine Sünde. Aber die größte Sünde ist, wenn man es so anmalt, das ausschaut, wie wenn es Holz wäre. Und dann, dritte Sünde, und das ist jetzt wieder zurück in unseren allgemeinen Fluss, the use or cast of machine-made ornaments of any kind. Ja, also Ornamente, die von Maschinen erzeugt werden. Also das sind natürlich Grundprinzipien, vor allem schon einmal für die Ideologie, für die Auffassung von Otto Wagner gewesen, vor allem in Wien. Das größte Übel ist die Renaissance, auch für ihn. Also dann noch einmal eine Stelle aus den Stones of Venice, aus dem Kapitel über römische Renaissance. Da wird das noch einmal ein bisschen verallgemeinert, diese Kritik, so dass wir still the principal danger is with the sciences of words and methods. Die Wissenschaften der Worte und der Methoden. The principal danger. And it was exactly into those sciences that the whole energy of man during the Renaissance period was thrown. Klar, das war der große Schritt vorwärts, die Lehrbarkeit der Künste zu begründen. The sciences ceased at once to be anything more than different kinds of grammars. Klingt wahnsinnig modern. Ne? Auf einmal waren die Künste nur mehr Grammatiken. Grammar of language, grammar of logic, grammar of ethics, grammar of art. Es klingt ein bisschen so wie in den 90er Jahren die Titel, die der Surkamp Verlag für seine Publikationen, also die Grammatik des Nudelkochens, das war damals sehr, sehr in sowas. Diskursgeschichte der, was weiß ich, des Rasierapparats oder sowas. Ne? Und Grammatik, alles war ja Grammatik. Eine Zeit lang. Und der hat das sehr gut, hat das schon erfasst. And the tongue, wit and invention of human race were supposed to have found the utmost and most divine mission in syntax and syllogism. Perspective and the five orders. Das ist das, wogegen er ist. Wenn irgendwelche Apparate oder Organisationen zwischen den Menschen und der Natur, zwischen den Menschen und seine Arbeit treten. Aber das, was eben sozusagen... wie das am allgemeinsten erfasst wird, das ist die Sciences of Words and Methods. Ne? Aber das ist nicht alles, was unsere Wissenschaft ist eigentlich. Ne? Besteht aus Words and Methods. Und der Fall, wo er sozusagen diese kritischen Ideen oder diese kritische Einstellung dann positiv gewendet hat, also wo er sozusagen wirklich am ausführlichsten das positive Gegenteil entwickelt hat, der herausragende Fall, das ist das Sehen, nicht im Sehen. Da kann man dann, da ist sein Angebot, was stattdessen zu tun ist. Da kann man schon aus dieser Distanz zur Perspektive natürlich ein bisschen heraushören. Jetzt schaue ich, ob diese Stelle passend ist, die ich da noch habe, aus den Stones. Ja, no science of perspective or of anything else, also no science at all, will enable us to draw the simplest natural line accurately, unless we see it and feel it. Science is soon at her wit's end. All the professors of perspective in Europe could not, by perspective, draw the line of a curve of a sea beach. May could not outline one pool of the quiet water left among the sand. The eye and hand can do it. Nothing else. Ja? Also die Hand und das Auge und die natürliche Bewegung des Menschen, wenn sie geübt werden, sie müssen geübt werden, aber nie darf in dieser Übung das von Auge, Hand und Gesamtbeweglichkeit des Körpers, nie darf in dieser Übung sozusagen so eine Science of Words oder so eine Grammatik dazwischen treten. Dann wird das wird der Fortschritt gestoppt. Und von daher muss man eben seine Begeisterung für Turner sehen, für William Turner. Das Auge als das einzig legitime Mittel, als Funktion der Malerei. Im Auge vollendet sich das Bild, es arbeitet das Auge die ganze Zeit und nicht irgendeine Theorie über die Malerei oder die Perspektive oder dergleichen. Und da gibt es einen engen Zusammenhang bei Ruskin natürlich jetzt zwischen dieser Programmatik und dem, was er als die Erziehungsleistung seiner Kunstkritik betrachtet hat. Also er hat sich ja vor allem als Erzieher gesehen. Seine Arbeit als Kunstkritiker war eine Arbeit des Erziehens. Um die Vermittlung von Differenzierungsleistungen im Sehen ist es ihm gegangen. Differenzierungsleistungen in der Wahrnehmung, um ein Üben der Wahrnehmung. Und er hat ja auch selber alles gezeichnet. Also es ist ja unglaublich, was und wie er da gezeichnet und gemalt hat. Also eine eigene Geschichte, die sehr interessant ist dann natürlich in der Kunstgeschichte eine große Rolle spielt, ist seine Auseinandersetzung mit der aufkommenden Fotografie. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Also eine Zeit lang hat er der Fotografie noch eine gewisse positive Rolle zubilligen können. Er war also grundsätzlich natürlich total gegen die Fotografie, aber er hatte eine positive Rolle zuweisen können als ein Medium, mit dem es möglich ist, architektonische und sonstige Werke, die unmittelbar vom Verfall bedroht sind, sozusagen noch deren Anblick sozusagen noch zu bewahren, auch wenn es nicht genug Leute gibt, die sich hinsetzen können und das schnell durchzeichnen. Aber er selber hat im Großen und Ganzen immer alles hingegangen, hat es angeschaut und hat es abgezeichnet und bemalt, so mit Aquarellfarben und so. Das sind natürlich ganz, ganz großartig, diese Sache. Und das auch, das Auge und die Hand sind die Erkennenden und müssen gegen die Sprache und gegen die Sprachregelung durchgesetzt werden. Also in diesen Zusammenhängen ist eben der Ästhetizismus, das möchte ich Ihnen sagen, das ist wirklich zunächst einmal eine radikale einfach eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Leben. Und muss man das durchaus sehen im Zusammenhang mit diesen Stellen, die wir da von Wagner vorgelesen haben, und ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Die Gemeinschaft ist im Kunstwerk lebendig und das Kunstwerk nichts außerhalb dieser Totalität des Lebens. Also nicht unplausibel, auch nicht zwingend, kann man hier sozusagen eine Entwicklungslinie enden lassen bei diesem sozusagen Übergang zwischen diesem Raskin-artigen Ästhetizismus, soziale, ökonomische, politische und ästhetische Perspektiven zusammengebunden. Also bei diesem englischen Ästhetizismus als einem Ausläufer oder als einer späten Verwandlung von ursprünglich romantischen Motiven. Das sieht man da hier in dieser Idee mit dem Sehen und dem Zeichnen und so. Und kann man das noch unter Rationalismus kritisch im weitesten Sinn als eine besondere Form unterbringen? Immer wieder findet man da bestimmte Figuren der Konzeptualisierung des Verhältnisses von Natur, Kunst, Gesellschaft, Arbeit, die man auch bei Rousseau und bei Hegel zumindest teilweise identifizieren könnte. Aber man muss hier natürlich nicht aufhören. Man könnte hier schon noch weiterdenken und noch immer sagen, da gibt es noch immer original romantische Motive zu identifizieren. Da bieten sich eine Menge Anknüpfungen an. Wo man aber dann mit Bewegungen und Theorien zu tun hat, die schon was Eigenes sind. Also so ein Fall wäre dann etwa der relativ lockere Übergang von Autoren wie Wagner oder Mallarmé weiter in die eigentlichen Kontexte von Symbolismus und Dekadenz. Da ist man aber, wenn Sie denken über Hugo von Hofmannsthal, wenn man da nachdenkt, natürlich wird man diese Verbindungen sehen. Man findet auch was von dieser Mittelalterverklärung sehr stark bei Hofmannsthal natürlich. Aber in Wirklichkeit hat man schon unzweifelhaft das Gefühl, dass man da eher mit einer, wie soll man sagen, Proto- oder Urgeschichte der Moderne zu tun hat, als mit einer Spätgeschichte der Romantik. Ein völlig anderer Fall, ein ganz anderer Fall, wo man so eine Anknüpfung suchen kann und der sehr, sehr interessant wäre, ist die Auseinandersetzung mit dem Werk des Kunsthistorikers Wilhelm Worringer vom Anfang des 20. Jahrhunderts und dessen Spekulationen über die gotische Linie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat mit dem Worringer sich schon mal beschäftigt. Das ist eine sehr interessante Sache und in den letzten Jahrzehnten ist da auch viel Interesse und Energie investiert worden. Also von dem ist im Jahr 1907 ein Buch erschienen, das war seine Dissertation mit dem Titel Abstraktion und Einfühlung und später noch ein Buch, das heißt Formprobleme der Gotik. Und da wird eine Theorie entwickelt, die sowohl in der Philosophie wie auch vor allem in der Kunstgeschichte zumindest eine Zeit lang sehr, sehr große Wirkung hatte, dann wieder ein bisschen zurückgetreten ist. Das ist schon was sehr was Abenteuerliches und Spekulatives. Also im Grund ist das eine seiner charakteristischen Grundideen ist die, dass die Entstehung, dass die Kunst im Abstrakten entsteht. Ja, also das Erste, was man Kunst nennen kann, der erste Anstoß zu dem, was man Kunst ist, ist das Allerabstrakteste. Und das Allerabstrakteste in Bezug auf die Natur, die uns umgibt und auf die Gegenstände, die uns umgeben, ist die Linie. Die gibt es einfach nicht in der Natur. Und sozusagen der spekulativ-psychologische Background, den er sich dafür ausmalt, ist, dass der Mensch in der Natur, das ist jetzt ganz, ganz unrousseauistisch natürlich, dass der Mensch in der Natur ursprünglich nur ein Gefühl hat, nämlich Angst. Die Natur und der Raum, vor allem der Raum, also das Räumliche der Natur, macht Angst. Und diese Angst kann nur gebannt werden, indem man sozusagen in die Natur was setzt, was man selber gemacht hat. Also wenn es auch noch so klein ist und noch so was Mickriges und wenig Aussagekräftiges, aber in der Natur sich selbst sozusagen wenigstens mit irgendwas durchsetzen können. Und das muss das sein, was dem Natürlichen, was dem, was uns umgibt, am unähnlichsten ist. Und das ist die Linie. Das ist die Idee, die Kunst entsteht aus der Abstraktion. Ja, das ist das Allererste. Die Kunst ist Bannen der Angst. Und Bannen der Angst geht nur, indem man selber was macht. So wie man eben, wenn man im Keller Angst hat, selber pfeift. Hingegen, wenn ein anderer pfeift, macht man sie an. Also, wenn die Ratten pfeifen. Ne? Aber selber muss man pfeifen. Ja? Und so ist diese, so ist das zu verstehen. Das ist irgendwie die Grundidee. Und die Entwicklung der Kunst läuft nach dem Waringer so, dass eben der Reichtum dessen, was die Natur an Sinnlichem anbietet, Schritt für Schritt erobert wird. Also die Linie wird sozusagen von der abstrakten, selbstständigen Entität, die in die Natur eingezeichnet wird, Schritt für Schritt zu einem Umriss von wirklichen Naturgegenständen und so weiter. Ja? Aber zuerst ist sie abstrakt. Ja? Und dann wird sie fähig, immer mehr und mehr, dann wird immer mehr und mehr beherrscht oder beherrschbar von dem, was uns umgibt. Und dann wird die Kunst sozusagen erobert, letztlich den Körper, das Dreidimensionale. Die Kunst fängt dann an, den Raum zu erobern. Ja? Und in der Gotik triumphiert sozusagen die Kunst in einer gewissen Weise über den Raum. Die gotische Architektur ist sozusagen, die braucht sozusagen den Quader nicht mehr. Das hat natürlich mit der Technik des Baus zu tun, dass das eben nicht mehr die Massenbauweise ist, sondern eine Strukturbauweise, wo eben sozusagen das Lineare dann den Raum erobert hat, als Lineares, und sozusagen dann zu einer neuen Freiheit findet. Und dann gibt es da sozusagen, also der verwendet, glaube ich, selber dieses Wort des Delirierens der Linie, der delirierenden gotischen Linie. Das sind dann diese unendlichen Vervielfältigungsmöglichkeiten, von denen auch Ruskin spricht. Aber das ist für ihn nicht so sehr die Freiheit des Arbeitenden, die da zum Ausdruck kommt für den Waringer, sondern es ist die Freiheit der Linie selbst, die Freiheit der Kunst und letztlich auch die Freiheit des nordischen Geistes, wie er sagt. Eine Assoziation, die man da haben kann über diese Ursprungsfantasie, die er da hat, das ist ein bisschen, gibt es eine Assoziation mit dem Feuerbach, wenn Sie sich erinnern. Diese eine Stelle, die ich Ihnen aus dem Feuerbach über die Philosophie der Zukunft da vorgelesen habe, wo der sagt, mit der Sinnlichkeit ist es so, dass dass das Erste und Abstrakteste, wenn man nur von der Sinnlichkeit spricht, da ist und die Mannigfaltigkeit des Sinnlichen etwas ist, was erst erobert werden muss, wenn Sie sich erinnern. Das ist, da gibt es ein bisschen eine Parallele bei dem Waringer. Dieser Triumph der Linie in der Gotik, ja, also dieser Exzess des Linearen, das verbindet er mit dem Konzept einer Lebendigkeit, einer Freiheit und Lebendigkeit des Anorganischen. Ja, die Linie ist, das ist eine Idee, also der derzeit genössische, aber auch schon jetzt ziemlich lang verstorbene Philosoph, der sich am stärksten hat inspirieren lassen von dem Waringer, Gilles Deleuze gewesen, der hat viel über diese Idee des anorganischen, des anorganisch Lebendigen, des anorganisch Konkreten, eines abstrakten Lebendigen, der hat viel mit dieser Idee angefangen. Also auf keine von diesen vielen, das wären Punkte, wo man noch weitermachen könnte. Ne? Da käme man bis weit ins 20. Jahrhundert und hat eindeutig noch gewisse Brücken zurück in diese Kernbereiche des romantischen Denkens. Und was ich zum Beispiel, Georg Simmel ist sehr, zwischen dem Simmel und dem Waringer gibt es eine starke Beziehung. Und da kann man also in der Lebensphilosophie des frühen 20. Jahrhunderts auf diesem Weg noch einiges an romantischen Grundmotiven finden. Auf nichts von diesen Sachen werde ich ausführlicher eingehen, sondern nächstes Mal noch ganz kurz über jemanden, wo der Fall genau umgekehrt liegt, nämlich den Adolf Loos. Bei Adolf Loos ist das Interessante, dass da zwar gewisse von diesen Motiven da sind, aber klipp und klar so behandelt werden, dass ein Bruch mit zentralen Ideen des Romantischen gesucht wird. Also insbesondere argumentiert Loos eben ganz stark gegen diesen Grundgedanken der Einheit von allem, was Kunst ist, was Denken ist, was Werk ist, mit dem Leben. Ja, sozusagen Loos ist eben genau in dem Punkt genau der gegenteiligen Ansicht wie Ruskin und wie diese ganzen Ideologen, die sagen, alles muss im Leben eine Einheit bilden. Das Wichtigste ist, dass man im Leben verschiedene Sachen ganz genau und streng voneinander unterscheiden kann. Dass die Kunst wirklich was anderes sein kann als Politik, was anderes sein kann als soziale Notwendigkeit, was anderes sein kann als Funktion. Und dass das, was funktionell ist, eben auch wirklich nur funktionell ist und nicht überschwemmt wird mit ästhetischen und künstlerischen Ansprüchen. Daher kann man bei ihm zwar als Einzelne gewisse Motive identifizieren, die hätte er nie, wenn er sich nicht so positiv mit Ruskin beschäftigt hätte, aber insgesamt ist er in einem zentralen Punkt dann eben ein Vertreter einer Idee von Modernität, die sich von dem romantischen Grundkonzept verabschiedet. Das ist noch ganz interessant, sozusagen als ein Prellbock, an dem man da anfangen kann, wenn man diese Linie entlang gegangen ist. Und dann glaube ich, so wie ich den Plan jetzt so vor mir sehe, würde ich ein bisschen was, auch schon in der nächsten Stunde, über Friedrich Nietzsche und Ralph Waldo Emerson sagen. Für heute danke.